Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Es ist heute ein sehr anderer Vibe bei der Abteilung Europameister als gewöhnlich. Normalerweise sind wir so früh am Morgen, gerade den ersten Kaffee, noch so halb verschlafen. Jetzt kommen wir gerade euphorisiert aus der Euroleague-Konferenz.
Ja.
Mit Crunch-Times ohne Ende. Ein Game-Winner jagt den nächsten. Wie verändert das die Dynamik für den Podcast?
Das weiß ich gar nicht. Ich bin nur sehr froh, dass quasi ein Gimmick, eine Neuheit dieses Podcasts jetzt erstmal funktioniert hat. Zumindest die Grundlage wäre da, dass es funktioniert. Nämlich, wir wollten jetzt einfach mal nach einer Mammut-Konferenz unmittelbar danach einsteigen.
Ja.
Und so ein bisschen das nacherzählen, was da passiert ist. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt tatsächlich einiges zu erzählen haben.
Ja.
Sonst hätten wir hier gesessen und hätten nur die NBA-Trades durchgekaut.
Es war auf jeden Fall eine Konferenz, die sich sehr gut dafür angeboten hat. Ich muss sagen, wir haben vorhin noch, für alle, die es als Video verfolgen, man sieht ja zumindest in Ausschnitten das Video, Per Günther hat vor Beginn des Podcasts das riesige Magenta-Sportbanner im Hintergrund hingerückt.
Mhm. Ein Company-Man, bitte.
Ich fand's erst eine coole Idee, jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie so ein nordkoreanischer Offizieller, der so vor der Flagge irgendwie so... Aber naja, okay, wir werden auch diesen Vibe... wenn auch diesen Vibe durchstehen. Was hatten wir alles für Spiele in dieser Konferenz? Es begann, vielleicht kann man da ja auch mal in den Ablauf der Konferenz einblicken.
Ja.
Wir beginnen ja um 20 Uhr. Das heißt, man versammelt sich hier für gewöhnlich so kurz nach 18 Uhr. Ich war natürlich mal wieder im Stau, so wie immer eigentlich.
Mhm.
Das heißt, ich kam erst ein bisschen später. Wir haben nur noch die letzten Augenblicke gesehen von Dubai gegen Olympiakos. Und da ging es ja schon los mit den großen Würfen. Evan Fournier trifft zur Overtime und dann gewinnt Dubai dennoch dieses Spiel. Es war generell ein Spieltag, wo viele der großen Teams auch so ein bisschen am Straucheln sind. Und Olympiakos verliert diese Partie, was natürlich für uns als Unabhängige, als Beobachter ohne klaren Favoriten ganz cool ist, weil es das Rennen um die Play-In-Plätze so ein bisschen enger macht.
Ja, es ist wieder dieses Phänomen der diesjährigen Saison. Wenn wir das Gefühl haben, wir wissen jetzt endlich mal, wer das die Top-Mannschaften sind, dann patzen sie zumeist. Und wir wissen jetzt zumindest mal, Dubai ist gesünder als den Rest der Saison oder als vorangegangen. Also wir haben jetzt die Musas mit 32 Minuten, wir haben Petrusev, wir haben Kabengele dazu, wir haben Avramovic. Und dann führen sie das ganze Spiel. Olympiakos mit einer seltsam gecoachten Schlussphase, kein Vesenkov in Crunch-Time. Und du hast jetzt wieder dieses Offense-Defense-Problem bei Olympiakos in den Guards. Das ist das, was Keenan Evans irgendwann mal hätte auflösen müssen und es immer noch nicht tut. Du hast nicht Vesenkov auf dem Feld, du rettest dich trotzdem heroisch durch einen unglaublichen Dreier von Evan Fournier in diese Overtime. Da haben wir kurz einmal die Klammer aufgemacht, weil eine Grundsatzdebatte, wo ich nicht wusste, wo du dich positionierst. Wir haben diese Situation. Freiwurf Dubai. Zwei Freiwürfe Dubai, sie sind einen vorne.
Ja.
3,3 Sekunden. Wer war es? Kabengele? Nee, wer wirft die?
Weiß ich bin mir nicht.
Egal. Der erste geht rein. Kabengele ist es. Wirft den ersten rein. Das heißt, sie sind zwei vorne. 3,3 Sekunden. Und jetzt geht's ja schon los. Wirft er den zweiten? Sollte er den zweiten extra daneben werfen? Ich bin eigentlich Team. 3,3 ist für mich die letzte Grenze, würde ich sagen. Wirf den noch daneben. Wohl wissend, dass du dann...
Wirf den noch rein, meinst du, oder?
Nee, daneben.
Nee, daneben. Wirf
den daneben noch. Also ich bin dann Team. Du bist ein zwei vorne, du wirfst den daneben und ein großer Spieler muss im Zweifel noch einen guten Pass aus einer Rebound-Situation rausspielen und dann gibt's den Mittellinienwurf. Du kannst das Spiel natürlich noch verlieren. Bei 3,5 Sekunden bin ich raus.
Mhm.
Da wirfst du den einfach, rettest dich sicher zumindest mal worst case in die Overtime.
Mhm.
Und da wusste ich nicht, wo du dich da positionierst. Möchtest du das noch offiziell tun?
Ich glaube, ich bin da, wär da sogar extremer und vielleicht disqualifiziert mich das dann auch direkt von allen Verantwortungen als Coach. Ich glaube, ich würde bei 5 Sekunden schon anfangen, den mit Absicht daneben zu werfen.
Bei 5 Sekunden?
Bei 5 Sekunden. Wenn du jetzt Die durchschnittliche...
Meter Demirel überquert das ganze Spielfeld in 4 Sekunden
ja.
und macht einen Layer.
Aber jetzt guck dir mal die durchschnittliche Euroleague Possession an. Wie viele Teams verfügen wirklich über das Personal, gerade in so einer Situation mit extremer Aufmerksamkeit, 5 Sekunden vor Schluss, einen contesteten Rebound zu holen, plus einen guten Outlet-Pass, plus eine gute Fastbreak-Situation rauszuholen gegen Verteidigung, die darauf geimpft ist, die dafür jetzt besonders aufmerksam ist.
Das ist der blanke Wahnsinn, dieses Take, und der wird dir lange nachhängen.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Das ist, aber so ist das. Man muss auch sich die trauen.
Also, wie gesagt.
Erstmal kann der Rebound ja gar nicht so contested sein, weil Worst Case wäre ein Foul beim Rebound.
Ja, das ist natürlich.
Das heißt, du musst die Griffel da erstmal rausnehmen.
Ja.
Für mich ist manchmal schon die Frage, ob ich, also wenn ich quasi extra daneben werfe, dann meine cleversten Spieler in diese Rebound-Situation bringe, von denen ich weiß, dass sie den Pass vielleicht raus schwierig machen, ohne zu faulen. Also dass ich da gar nicht meine größten, in Anführungszeichen, manchmal etwas tapsigen Spieler quasi mit dieser Aufgabe vertrauen würde. Das heißt, ich würde jemanden, aber 5 Sekunden ist viel zu lang. Viel zu lang, aber es ist nicht schlimm. Man darf auch Basketball mal anders denken.
Ich stelle mir halt, oder wenn ich ein Diagramm erstellen müsste von wie vielen Teams in wie vielen Situationen mit wie vielen spezifischen Line-Up-Kombinationen innerhalb von 5 Sekunden nach einem Defensiv-Rebound einen guten Wurf, nicht einen Wurf, also, sondern einen guten Wurf.
Aber die Situation ist ja, also in 5 Sekunden entweder von Baseline zu Baseline reicht ein Zweier zur Overtime und mit einem Dreier verlierst du das Spiel sogar, dann könntest du auch das Argument bringen, dann lieber den extra Punkt nehmen. Und wie viele Teams spielen sich dann aus Seite Einwurf?
Aber genau, dann hast du, da kommt natürlich eine weitere Komponente dazu, nämlich ob es eine Auszeit gibt oder nicht. Weil 5 Sekunden mit einer Auszeit.
Das ist völliger Wahnsinn. Aber gut, es ist gut. Es ist gut, dass du dich positionierst, auch wenn du dich jetzt da als Trottel hingestellt hast. Ist okay.
Ich mag es, dass du bei der Assoziation Trottel ins Bayerische
wechselst. Ja, also nee, nur so mag ich es. Das ist mein Österreichisch und nur so mag ich Trottel. Weil sonst ist es aggressiv und so Trottel.
Trottel nimmt so ein bisschen
Schärfe. Ja, Trottel.
Ist heute Trottel. Ist kein Trottel, sondern ist
heute Trottel. Ja. Du trottelst auch von oben herab. Das mag ich gar nicht, aber so. Ja, bist halt der Trottel.
Der Trottel. Ja. Das ist auch völlig okay für mich. Okay. Mich in Coaching-Entscheidungen.
Du wirst 7 Nachrichten bekommen von Jugendtrainern aller Art, die sagen, das kannst du nicht, das darfst du nicht. So geht es nicht.
Okay, das ist völlig okay für mich, weil deswegen würde mich ja auch niemand mit echter Verantwortung betrauen, weil ich der nicht gewachsen wäre in den meisten Situationen. Und ich schätze, ich würde mich bei der Entscheidung bereits lächerlich machen vor meinen Spielern.
Das kann schon sein. Sie würden Wut entbrannt. Da würdest du eine Meuterei in Kauf nehmen, weil ich glaube, da würde im Zweifel der Werfer, wenn du anzeigen würdest, wirft den daneben. Würde ihn trotzdem einfach reinwerfen und sagen, das mache ich nicht mit. Egal, wir haben so viel. Also, Stand heute, Dubai reiht sich ein, tabellarisch, in die Verfolgergruppe. 13 Siege, nein, es sind 12
Siege. 12 Siege, ja.
12 Siege sind es jetzt. Ist es aktualisiert? Ja, es ist korrekt. Es sind 12 Siege für Dubai. Damit sind sie aktuell 3 Siege hinter Monaco. Da werden wir später noch mehr erfahren.
Monaco
die jetzt mittlerweile 10. Platz sind. Aber gut, Dubai macht das. Olympiakos zusammenfassend. Am Ende wieder Thomas Walker auf dem Feld. Offensiv nicht gefährlich. Tyler Dorsey auf dem Feld. Defensiv eine Katastrophe. Sie verlieren die Overtime 13-2, glaube ich. Bezenkov in Crunchtime nicht drauf. Also dieses Spiele closen, wenn es richtig eng wird, irgendwie bleibt also im Zweifel vielleicht noch dieses kleine Fragezeichen bei Olympiakos, aber sie sind zumindest mal immer noch Zweiter mit 16 Siegen heute.
Ja, und du hast den Namen angesprochen, ne? Keenan Evans, der da fehlt, und das ist ja dasselbe Problem bei Olympiakos, das wir seit Jahren haben.
Das ist die Suche. Suche. Saben Lee, nein, ist es irgendwie dann doch Dorsey, nein, McKissick,
Corey Joseph.
Nein, Corey Joseph, dann heute auch nicht in der Crunchtime, sieht auch ehrlicherweise aus, als bräuchte der noch. Also einen Monat soll er trainiert haben. Ich will dann nicht wissen, wie er vor diesem Monat aussieht, weil er sieht aus, als müsste er noch 15 Kilo verlieren, um auf dem Euroleague-Niveau spielen zu können, auf dem er es sollte.
Ja, das ist also auch nicht die Lösung. Du hast keine so Break-in-Case-of-Emergency-Option. Nee. Du hast keine Notbremse, ja, die du ziehen kannst.
Es ist immer egal, wen du spielst, es ist die gleiche Diskussion. Er gibt dir was und er nimmt dir was. Mhm. Jeder von diesen vielen, zahlreichen Optionen.
Ja.
Ward dann irgendwie vielleicht genauso dann, als wenn du den als Combo oder Ballhänder irgendwie hauptmäßig instruierst, dann hast du einen super defensiven Look, aber dann fehlt dir vielleicht wieder so ein bisschen Kreativität. Also, das bleibt so. Dann ging es weiter. Das war nur so, noch nicht mal vielleicht der Gruß aus der Küche. Das war, ich weiß gar nicht, was davor eventuell kommt. Dann kommt Efes gegen Valencia.
Mhm.
Valencia, die Talfahrt kontinuiert.
Und irgendwie hat man das ja kommen sehen. Ne? Wir haben diese Geschichten in den letzten Jahren schon gesehen, wo wir eine Mannschaft haben, die überrascht in der frühen Saisonphase, vielleicht keinen klaren Star hat, keinen Spieler, an dem man das festmachen kann. So, hier, das ist die Konstante.
Ich hatte die Chance, es richtig zu callen und ich habe da versagt. Es gab diesen Moment, wo es quasi Pistole auf die Brust, wie echt ist Hapoel Tel Aviv, wie echt sind Valencia. Sie waren 1-2, etwa 18 Spiele gespielt. Und so, es kam noch kein Einbruch. Ist das wieder genau sowas? Ist das wie Žalgiris? Ist das wie Valencia vor ein paar Jahren? Oder ist das konstanter? Und ich war 50-50 und ich habe gesagt, nein, Valencia, das wirkt nachhaltig, das wirkt echt. Das wirkt, als könnten sie das durchziehen. Und es ist immer noch nicht klar, ob es nicht echt ist, aber du schaltest jetzt ein Valencia-Spiel ein und es sieht nicht mehr, also wenn du einfach nur so die Augen zusammenkneifst und unabhängig von Jersey-Farbe und so weiter, es sieht nicht mehr anders aus als alle anderen Teams. Die Intensität springt dir nicht mehr derartig ins Gesicht. Der Speed, es ist nicht mehr auf dem gleichen Niveau. Klar, dann treffen sie mal ein paar Spiele den Dreier nicht so, das ist klar, aber es wirkt wirklich so, als wäre eher auch Kraftverlust aktuell ein Thema.
Und man muss bei Valencia mehr als bei anderen Teams. Ich glaube, derselbe Zusammenhang gibt es auch in so Mannschaften wie Paris, wie abhängig die sind von den Stops, die sie generieren und von den Arten von Stops, die sie generieren. Ich glaube, viele Teams sind deutlich smarter geworden, was den Balldruck von Valencia angeht. Das heißt, wenn die keine Live-Ball-Turnover mehr kreieren auf die gleiche Art und Weise, dann betrifft das bei ihnen sehr viel mehr als bei anderen Mannschaften auch gleich die Offense mit, weil sie eben so viele Punkte aus Fast-Break-Situationen, gerade nach diesen Live-Ball-Turnovern, bisher erzeugt haben. Und dieselbe Formel haben wir so ein bisschen gesehen auf ganz anderem Level, auf ganz anderem Niveau, mit einem Team, das dann letztendlich auch NBA-Champion geworden ist. Aber die Oklahoma City Thunder wurden ja auch ein bisschen so entschlüsselt, ne? Also völlige Dominanz über dieses Plus an Ballbesitzen und über diese leichten Punkte, die man sich erarbeitet, über diese jagende Defensive. Und sie treffen dann in den Playoffs zweimal auf Mannschaften in Denver und im Finale dann auf die Indiana Pacers, die einfach den Ball nicht verlieren. Mhm. Die verlieren einfach den Ball nicht. Ende. Und dann sieht das alles sehr viel sterblicher aus plötzlich.
Ja.
Und bei OKC ist das Niveau, also wir reden hier über eine NBA-Mannschaft, natürlich erstmal im Vergleich zu einer Euroleague-Mannschaft, aber deren Outlet oder deren Lösung dafür war, sie haben zwei offensive Ausnahmespieler. Und diese offensiven Ausnahmespieler jetzt auf Euroleague-Level gibt's aus meiner Sicht bei Valencia nicht im gleichen Maß. Du hast nicht, auch da nicht diese zweite Montur, wo du sagen kannst, du hast diesen Spieler hier, wir geben dem jetzt 10 Possessions in Folge den Ball in die Hand und der macht dann was aus einer toughen Offense heraus. Ja.
Also, wir haben schon nächste Erkenntnis. Valencia nicht OKC. Efes.
Auch nicht OKC.
Efes und Pablo Laso. Kann
gewinnen mein Spiel,
Der Hexer, der Magier. Jetzt also nach 9 Niederlagen in Folge und 72 Punkten im Schnitt, glaube ich, in den letzten 10 Partien. Efes mit 107 Punkten. Mhm. Wir reiben uns die Augen.
Und das ganz ohne Minuten von meinem Mann, Cole Swider.
Ja, obwohl er dich da noch disrupt ist. Saben Lee, also ist ja auch kurios. Also wir haben eine Mannschaft gehabt, wo ich vor der Saison gesagt habe, das ist für mich wahrscheinlich der stärkste Backcourt der Liga.
Mhm.
Und der Backcourt ist immer noch voll, obwohl Shane Larkin nicht dabei ist. Und jetzt ist Saben Lee der Unterschied? Oder, also Saben Lee mit 18 heute, Jordan Lloyd zurückgekehrt zum Basketballspielen mit 19 Punkten, PJ Dozier mit 10. Und dann hast du Erjan Osmani mit 20, Kai Jones mit 15 Punkten.
Kai Jones ja, er lebt. Ja.
Und trotzdem, ist das was? Ist das nix?
Nein, es ist erstmal nix. Ich glaube nicht, dass die offensive Formel für dich lauten kann. Kai Jones spielt 25 Minuten. Und ich meine, Kai Jones hat die absurdeste Quote der Liga, glaube ich. Ich glaube, der wirft 95% oder so aus dem Feld. Also
gute Wurfauswahl.
Aber das ist alles noch, also ja. Ich möchte nicht nach einem
Spiel. Es ist Quatsch. Also Pablo Laso bleibt für den Moment, aber es ist Quatsch. Weiter geht's. Wir hatten es schon befürchtet. Die Monegassen. Die strudelnden, taumelnden Monegassen. Spanoulis merkt Folgendes an. So kann es nicht weitergehen. Unruhe. Wir wollten Corey Joseph, wir kriegen ihn nicht. Transferstopp. Sperre von der französischen Liga. Schulden an die französische Liga. Der Besitzer hat kein Geld mehr. Also er besitzt dann zu wenig, um zu besitzen. Das Fürstentum übernimmt. Vierte Niederlage in Folge. Abgefiedelt worden. Keine Sekunde kompetitiv heute gegen Žalgiris Kaunas.
Ja. Das Ergebnis mit minus 17 sieht am Ende enger aus, als das Spiel war.
Die meiste und Zeit. Ja, jetzt kann Monaco sich Folgendes erzählen. Entweder sie erzählen sich, wir haben 4 in Folge verloren und wir sind aktuell 10. Mhm. Das wäre ja Hororifico. Mhm. Oder sie können sagen, alle guten Mannschaften haben jetzt ab und zu mal ein paar verloren und wir sind ein Platz hinter dem 2. Olympiakos mit 16 Siegen. Mhm. Und wir müssen einmal kurz einfach Nerven bewahren, zueinander finden und dann, weil du hast es angesprochen, das Netrating, jetzt aktuell sind sie die drittbeste Mannschaft der Liga, wenn man so diesen Zahlen glauben möchte.
Alle Indikatoren, die weggehen von gewonnene Spiele, also die von den wichtigen Statistiken weggehen. Das Wichtigste ist gewonnene Spiele, verlorene Spiele. Wenn man darunter geht unter die Haube, ist Monaco überall eine der Spitzenmannschaften. Eine der besten Defensiven der Liga. Ich glaube, Platz 2 hinter Real Madrid jetzt. Eine der besten Rebounding-Teams. Eines der besten Teams, wenn es darum geht, Turnover zu vermeiden. Eine sehr kompetente Offensive. Du hast es gerade gesagt, Netrating das drittbeste Team. Zuverlässig auch schon über die gesamte Saison hinweg. Und dennoch spiegelt sich das in der Tabelle nicht wieder. Ich meine, natürlich ist dieser Pulk von Platz 2 bis Platz 10 absoluter Wahnsinn. Und da kann so schnell alles rumarrangiert werden. Ich glaube aber, auch wenn ich normalerweise absoluter Gläubiger und Anhänger der Metriken bin und normalerweise immer den Tenor habe, wenn in den Metriken alles stimmt, dann kann es gar nicht sein, dass es ewig auf dem Parkett nicht stimmt. Ich habe bei Monaco dennoch den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und so auf einer anderen Ebene als spielerisch. Weil spielerisch sind die Abläufe bei Monaco ja ziemlich simpel. Ne? Also seit Jahren eigentlich unverändert. Du hältst diese Defensive zusammen mit wahnsinnig vielen switchy Verteidigern, die Mike James aus schlechten Situationen rausbringen oder Elie Okobo aus schlechten Situationen rausbringen. Hast 2, 3 gute Rim Protector in der Mannschaft. Daniel Theis spielt eine nicht mehr ganz so überragend wie zu Saisonbeginn, aber spielt eine solide Saison auf der 5. Und offensiv ist die Formel ja sehr, sehr simpel. Also dieser Slump jetzt, man kann es gar nicht wirklich trennen, gefühlt von dem, was um den Verein herum gerade passiert.
Ja. Also die Theorie wäre ja quasi gewesen, Strassel wird vielleicht nochmal einen Tick besser, ist von der Altersstruktur genauso gerade, der vielleicht nochmal für eine größere Rolle dann übernehmen kann. Mirotic, nochmal eine ganz andere Scoring-Dimension, wenn es eben zu 1-gegen-1 sich wird von den Guard-Positionen. Und das sah gut aus. Heute aber eben auch diese Niederlage gegen eine Mannschaft. Und das hat mich schockiert. Lukas Pelthaus schreibt mir folgende Nachricht.
Oh, warte, müssen wir dann das Intro spielen.
Update von der Feldmaus.
Der Name von Masiulis könnte vielleicht öfter fallen. In Themenpapieren und in Übertragungen. Also schön, dass er, wenn er uns kritisiert, dass er zumindest sich auch mit da reinnimmt. Das ist genau Kommunikation 101 mit Lukas Pelthaus. Mhm. Kaunas bestes Net-Rating der Euroleague. Zweitbestes Offensiv-Rating. Das ist doch brutal, schließt er ab. Mhm. Also, dass Kaunas mit der Mannschaft, von der wir dachten, defensives Fundament, 9 Rollenspieler, im Zweifel 10, Francisco dazu und dann, ja klar, Moses Wright besser als Hayes, aber irgendwie dann noch dazu ein Low. Das ist die zweitbeste Offense der Euroleague. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Williams, Goss, Francisco und ein bisschen Low drüber gesprenkelt als das kreative Dreigestein. mit Rollenspielern, die sich geil bewegen, die so hart laufen, zu ihren Spots laufen, so diszipliniert das Spacing halten, alle so halb werfen können. Das ist schon quasi absolut Coaching am Limit.
Man darf in all dem nicht Asvolas Tubelis vergessen, der eine Wahnsinnssaison spielt. Und der, ich glaube, Žalgiris Kaunas generell für jedes Team die effizienteste Offensivvariante ist, Punkte nach Offensivrebounds. So ist Tubelis ist wahnsinnig gut darin, Plays am Leben zu halten und erzeugt für diese Mannschaft wahnsinnig viele offene Würfe nach zweiten Chancen. Ist ein unglaublicher Arbeiter. Ich meine, man merkt ja auch, ich werde nicht müde, die Geschichte immer wieder zu erzählen davon, wie verhasst der war bei Žalgiris Kaunas und Fanproteste, wenn der kommt und bla. Und jetzt ist er so wichtig für diese Mannschaft. Und auch hier ist die Losung letztendlich immer wieder simpel, hat man das Gefühl. Und das ist der Aufstieg. Also erstmal spielt Nigel Williams-Goss eine Saison über seine Verhältnisse offensiv. Für mich nicht mehr zu erwarten, dass er nochmal in so einer kreativen Rolle steckt. Weil die Kreativität war buchstäblich das, was mir gefehlt hat in den letzten Jahren bei Nigel Williams-Goss. So ein feiner Verwaltungsspieler, der aber auch so limitiert ist darauf. Und davon steckt jetzt viel mehr drin, aber es ist natürlich der Aufstieg von San Francisco zu einem der 10 besten Spieler der Liga. Also für mich war er letzte Saison da noch ziemlich deutlich nicht. Für mich war so ein Spieler, der mehr Verantwortung zu schultern hatte offensiv, als er vielleicht tragen sollte im Idealfall in einem richtig guten Team. Und jetzt ist er der klar beste Offensivspieler in, wie wir gerade gehört haben, einer der besten Offensivmannschaften der Liga. Und das ist schon, hängt schon sehr viel mit seinem persönlichen Aufstieg da zusammen. Weil wie viele schwere Situationen der aufbricht für diese Mannschaft, wie viele gebrochene Plays am Ende in den Händen von San Francisco landen und dann kommt noch was dabei raus, ist schon beeindruckend.
Ich liebte ihn schon lange. Ich war, wie auch die Münchner selber, glaube ich, überzeugt, dass sie ihn länger binden können. Überraschend, sehr überraschend, den Kaunas früh im Saisonzeitpunkt unterschrieben. Eine bizarre Kombination aus, eigentlich denkt man immer als Verteidiger, er will den Dreier aus dem Dribbling werfen, aber er ist der schnellste Mensch der Welt. Mhm. Ja.
Ja.
Wie kommt sowas zustande? Also, ist schon selten, dass du...
Es ist so ein bisschen...
Dass du, also, ich weiß nicht, du kannst ihn nicht verteidigen. Du kannst es nicht. Mhm. Weil er will beides. Er will entweder, ich habe den schnellsten ersten Schritt der Welt, oder ich will diesen Dreier. Und wann haben wir in der Historie mal einen Spieler gesehen? Also, in meinem Kopf ist San Francisco mit den Handles und dem ersten Schritt sein ganzes Leben an allen Gegenspielern vorbeigekommen und deswegen hat er keinen Jumper.
Ja, und er hatte ja auch keinen Jumper, als er zu Bayern kam.
Und jetzt hat er einfach einen
tödlichen Jumper. Jetzt hat er einen Jumper. Er ist so ein bisschen der einzige Spieler, der mir jetzt spontan einfällt mit dieser Kombination an Skills, ist Fieber Dennis Schröder. Der Late Dennis Schröder.
Aber trotzdem, Dennis Schröder macht es dann, die Fieber-Verteidiger geben ihm trotzdem noch einen Meter und er kommt trotzdem noch an ihm vorbei.
Ja.
Und weil man weiß, er hat immer noch eine klare Präferenz. Er nimmt den Dreier, aber wir wissen trotzdem, wo er eigentlich hin will. Und bei Francisco wissen wir es im Zweifel einfach nicht.
Wobei Dennis Schröders Dreierrate bei Fieberturnieren.
Nein, natürlich, ist, ne? Aber es hat auch immer noch was mit der Art und Weise zu verteidigen. So, ja. Ich meine, ihm sieht ihm trotzdem an, er will eigentlich driven, aber er nimmt die Dreier dann, er nimmt dann auch 15, wenn du ihm 15 gibst. So wie Polen damals in diesem einen Spiel, wo er, glaube ich, 19 Dreier geworfen hat.
Ja.
Aber trotzdem ist es nicht das, was es will. Und San Francisco, immer wenn ich das sehe, denke ich an meine geniale Idee der so Gewichtsweste für ein 2- oder 3-jähriges Kind, was nie in den Genuss kommen wird, einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben und deswegen alle Skills entwickeln muss und dann mit 18 kriegt er den Schlüssel und darf sich das aufschließen.
Aha.
Und dann ist er auch noch der schnellste Bursche des Landes.
18 Jahre Qual.
Ja.
Für.
Ja.
Muss das mit einer Gewichtsweste sein oder kann man dem Kind einfach ein bisschen mehr zu essen geben als normalerweise?
Und ach so.
Dann so einmal.
Ich glaube, den Schalter kannst du gar nicht Also, ich glaube, es ist einfacher. So, habe ich mal angerufen? Nee. Achso, ich rufe Lukas
Feldhaus gerade an. Es wäre auch lustig.
Ich rufe ihn so, ich schalte ihn kurz, Hosenanruf, sorry.
Den man live dazuschalten könnte.
Ja, doch, das muss schon mit Gewichtsweste sein.
Ja.
Eher so wie so ein Keuschheitsgürtel in so Metall. Es ist so der Anti-Geschwindigkeitsgürtel, der ich zwinge dich zu den Skills Gürtel.
Anti-Pain-Touch. Ja. Ich meine, in beiden Fällen möchte man vermeiden Berührung in der Zone.
Also, ich habe in meiner ersten Saison, glaube ich, 25% von der Dreilinie geschossen und ich habe 8 erfolgreich getroffen.
Mhm.
Ich glaube, Catch-and-Shoot-Situation in meiner, in 12 Jahren Jugendbasketball, von 6 bis 18, wie viele Catch-and-Shoot-Situationen, wie viel Catch-and-Shoot-Jump habe ich da genommen? Vielleicht 10. Das kannte ich
krass. Ja.
Das gab es in meinem Spiel nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben niemals einfach irgendwo Spot-up. Ich habe immer den Ball, deswegen konnte ich auch immer am Ende nur noch das Einzige, was ich von Grund auf hätte, ist aus dem Dribbling werfen.
Mhm.
Und dann habe ich auf einmal mit Jeff Gibbs zusammengespielt.
Mhm.
Und alle haben mich einfach stehen lassen.
Ja.
Offensichtlich.
Mhm.
Ich hätte mir eine Gewichtsweste gewünscht.
Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe schon.
Okay.
Aber war das nicht immer so ein bisschen der, bevor wir jetzt zu weit in die Philosophie gehen, aber ist das nicht eigentlich immer das Vorurteil von europäischer Basketballausbildung versus amerikanischer Basketballausbildung, dass man eben in Europa schon lernt, wie man in der Ecke steht und Spot-Up und in Amerika ist es nur On-Ball und jeder soll...
Ja, auf jeden Fall.
Bei aber dir scheint es ja dann nicht...
Nee, bei mir, nee, europäische Basketballausbildung hat man den Vorbildhagen nicht genossen. Sondern da war einfach, wenn ich jedes Mal einen Rechtskopfdinger machen kann, dann tue ich das.
Ja, okay. Ja, ja, ich meine, es hat ja auch für dich nicht schlecht funktioniert.
Nein, nein,
das war alles okay.
Das war, hat mir den Weg zum Magenta Sport geebnet.
Also, und jetzt sitzen wir mit diesem Banner im Hintergrund um also, 23.30 Uhr.
Es ging weiter.
Ja.
Also die ersten drei Spiele, wir haben ein bisschen was gelernt. Es gab dieses kurze High von Dubai Olympiakos mit Evan Fournier. Dann erstmal zwei Doozies, die niemals kompetitiv waren. Vorhang auf für das erste Sorgenkind. Hapoel Tel Aviv. Was hat es da gekracht? Die verlieren dieses Spiel gegen Partizan. Sie sind 27 vorne, verlieren das Ding gegen den Tabellenletzten. Das zweitgrößte Comeback aller Zeiten, Herr Jolik. Dann verlieren sie gegen den FC Bayern München zu Hause. In einem Spiel, in einem denkbaren Spiel. Machtdemonstration Bayern haben wir gleich noch. Erstmal Hapoel. Ich gucke dieses Spiel und ich begleite die Konferenz da letzte Woche und wir schauen mal rein und Coach Dimitris Sitoudis wechselt Yamada aus und es gibt Fan-Revolte auf den Rängen und ich wusste gar nicht, was da richtig passiert. Um später erklärt zu bekommen von einem israelischen Basketball-Insider, es geht darum, es ist das große Spannungsfeld, keine israelischen Minuten. Hapoel heißt Arbeiter, habe ich heute gelernt.
Mhm.
Ganz, ganz viele ureingesessene Fans des Vereins boykottieren sowieso schon, weil die jetzige Spitze, wie heißt der Mann nochmal, Geldgeber, wissen wir nicht.
Nicht
auswendig. Ist auch nicht für uns wichtig. Lesen wir irgendwann mal ab. Nicht viel mit Arbeitertum zu tun hat.
Mhm.
Und obwohl sie letztes Jahr den Eurocup gewonnen haben, kometenhafter Aufstieg in die Euroleague, jetzt da lange Tabellenerster gewesen, jetzt mal zwei hintereinander verloren.
Mhm.
Und es brennt lichterloh. Nach dem Münchenspiel verlassen die Spieler wohl erst in der Nacht die Kabine. 2 Stunden lang Dimitris Sitoudis. Der wird ausgefragt, wie sicher sein Job sei. Reagiert dünnhäutig. Das ganze Projekt steht auf einmal in Flammen gefühlt, obwohl sie nur 2 Spiele gewonnen haben. In der Euroleague-Saison dieses Jahr, wo alle guten Teams Phasen haben, wo sie mal 2, 3, 4 Spiele verlieren.
Hm.
Und jetzt müssen sie zum Roten Stern und verlieren das Schlussviertel. 19:3 stand es da.
21:3.
21:3. Und verlieren das Spiel dann. 87:75. Wasile Micic, der 6 Millionen Mann, spielt 9 Minuten, geht quasi in einer Situation, wo keine Verletzung groß erkennbar ist, einfach zur Bank und legt sein Bein hoch und checkt sich selber aus.
Mhm. Hui. Ofer Yanai heißt der Besitzer.
Ja.
Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Ist der Besitzer von einem sehr großen Energieunternehmen in Israel. Vor allen Dingen dafür bekannt, dass er extrem offensive Äußerungen macht. Zum einen in Richtung Transferpolitik. Zum anderen jetzt zuletzt auch wieder in Richtung des Coaching-Staffs. Hat vor diesem Spiel heute gesagt, dass wenn die Situation sich nicht bald verbessert, dass dann große Cuts passieren.
Alle werden rausgeschmissen.
Was insane ist. Die dritte Komponente, zu der Ofa Janai sich groß in der Öffentlichkeit äußert, sind politische Dinge, aber da soll jeder selber mal nachschauen, was
oder auch nicht
rumfliegen, ja, wie man möchte. Da ist, glaube ich, jetzt dieser Basketball-Podcast nicht die richtige Abteilung, um es zu diskutieren. Machen wir mal in Abteilung Politikwissenschaft. Mhm. Jedenfalls ist der Anspruch, mit dem dieser Besitzer und den dieses Team rangeht an die Euroleague, einer, den wir vielleicht so aus dem Fußball schon kennen, von so Besitzern von großen Teams aus den vergangenen Jahren, den wir vielleicht in der Euroleague selbst von so Giannakopoulos noch nicht auf die gleiche Art kennen. Mhm. Ne? Also selbst die Familie Giannakopoulos hat ja Jahre erduldet, in Anführungszeichen, den Panathinaikos mal Mittelmaß war oder mal nur am Rande der Playoffs waren, auch wenn es jetzt anders aussieht gerade. Aber von Saison 1 an nichts anderes zu tolerieren als Siege, und zwar nur Siege. Ich meine, man ist ja immer noch Tabellenführer gewesen. Mhm. Jetzt hat man das dritte Spiel in Folge verloren. Jetzt ist man da in diesem Pulk von 1000 Teams unterwegs. Aber das ist schon ein Anspruchsdenken, und das hat sich ja auch schon abgezeichnet mit diesen Ansagen an wem auch immer sie so und so viel Geld zahlen, weil ich glaube, gab es sogar in Richtung von dem, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ein relativ etablierter NBA-Spieler, wo Ofa Janai auch in der Öffentlichkeit verkündet hat, ja, er würde ihm das Doppelte zahlen. Westbrook. Oder, ja, Russell Westbrook, genau, dem würden sie, ja. Es ist natürlich aus so, ich bin da bei Dimitris Sitoudis und muss sagen, ja, jetzt, wir können auch einmal kurz auf die Bremse treten und sagen, alles, was jetzt bis hier passiert ist, ist sportlich extrem erfreulich. Es gibt auch sportliche Komponenten, die natürlich so ein bisschen dafür sprechen, dass da ein tieferes Problem steckt. Ne? Zufällig jetzt, weil ich jetzt das Bayern-Spiel gemacht habe letzte Woche, weiß ich über Hapoel Tel Aviv. Das Shooting-Luck, das man ja immer so ein bisschen mit beachtet, ist bei keiner anderen Mannschaft so absurd wie bei Hapoel. Also aus weit offenen Catch-and-Shoot-Dreiern werfen gegnerische Teams knapp über 30% diese Saison gegen Hapoel. Das bedeutet, man gibt relativ viele weit offene Würfe ab mit guter Qualität, die unterirdisch schlecht getroffen werden. Das heißt, zumindest diese Defensive, da kann es sein, dass es eine statistische Anpassung geben wird im weiteren Saisonverlauf. Aber selbst wenn man das weiß, dann ist die Offensive immer noch ziemlich brauchbar, ziemlich gute Offense für eine Mannschaft, die gerade eben so zusammengebaut wurde, läuft's wirklich fantastisch, finde ich, für Hapoel. Und da gibt's jetzt nicht so viele Gründe da.
Also, und du hast einen Micic, der, also, natürlich kann man erstmal den Vorwurf machen, 6 Millionen für ihn ist Wahnsinn, vor allem mit einem mehrjährigen Vertrag, das wird er diese Saison nicht durchstehen, er wird, also, sah dann vielleicht sogar besser aus am Anfang, aber aktuell quasi nicht gesund. Elijah Bryant, MVP, Kandidatspieler, nicht dabei, diese letzten Horrorauftritte, oder die letzten Spiele. Das heißt, du hast diese Phase, wo du deine zwei Main-Ball-Händler quasi nicht gesund hast. Und einen hast du gar nicht dabei und einer stolpert quasi so ein bisschen umher. Mhm. Das setzt das, glaube ich, auch nochmal in ein heftiges Licht. Auf der anderen Seite, Roter Stern, so ein bisschen unter Zugzwang, war eine der Mannschaften, die wir im Auge hatten für dieses, wenn denn mal da oben noch jemand rausfallen sollte, dann vielleicht Roter Stern, gewinnen heute, haben jetzt auch 16 Siege. Nochmal kurz nur, wer zu Hause nicht auf dem Schirm hat. Olympiakos 16, Hapoel 16, Real 16, Valencia 16, Panathinaikos 16, Roter Stern 16, Barcelona 16, Žalgiris 15, Monaco 15.
Ja.
Das ist insane, wie du sagst.
Ja, absoluter Wahnsinn, ja. Es gibt nur ein Team, das da klar vorneweg geht aktuell, das ist Fenerbahce. Ansonsten sind diese Mannschaften alle ebenbürtig. Wir haben auch dieses Jahr keinen so klaren Ausreißer, weil wir ein paar Mal über die Metriken gesprochen haben, über Netrating und so. Wir hatten letzte Saisons, die letzten 3-4 Jahre, immer mindestens ein Team, das so bei plus 12, plus 13 war. Die beste Mannschaft ist jetzt Olympiakos mit einem Netrating von plus 8. Das würde sie historisch gesehen so in die Riege der okayen Teams. Also sehr guten Teams, aber nicht so außergewöhnlich, wie wir das in vergangenen Jahren schon hätten.
Also nochmal, Lukas Feldhaus sagt, plus 8 Netrating, bestes ist Kaunas. Und wahrscheinlich sogar nach dem Spieltag noch deutlicher. Mhm. 8,0, dann Olympiakos 7,2. Also
ja, okay.
diese Kauner, das gesagt, unterstreiche ich trotzdem genau das, was du sagst. Wenn diese Kauners-Mannschaft das beste Netrating hat, dann hast du auf jeden Fall keinen Ausreißer. Dann ist es auch, also, dann ist es die Dezimalstellen mal geschenkt, dann ist es einfach dieses Real von vor 2 Jahren, das beste Beispiel dafür, ist nicht da. Und auch dieses Regular Season Olympiakos Powerhouse, was du gefühlt jetzt siehst, auch nicht da.
Ja. Ja, ist interessant. Und die Frage ist dann auch, ob das mit den Mehrspielen zusammenhängt, ob es dann halt von den Spitzenteams immer mehr solche Abschnitte geben wird, wo man auch mal 3 in Folge verliert, und dass es dann eben doch nicht mehr ganz so ist. Every game matters.
Was machen wir mit Roter Stern?
Ich mag Roter Stern.
Bull und Boy zurück. Sagen wir mal, der sieht so halbwegs so aus wie vorher. Mora bleibt ungefähr so in dem Modus. Moneke macht Moneke Dinge. Coney Miller-McIntyre ist für mich auch immer ein Spieler, der in so einer Playoff-Serie im Zweifel nochmal einen Gang hochschalten kann.
Ich mag Roter Stern. Ich mag die Mannschaft wirklich gern. Und ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass es einen klaren Disconnect gibt zwischen der Mannschaft und was die Mannschaft möchte und dem Coaching-Staff. Ich hatte nie das Gefühl, dass das passt. Ich habe keine Zweifel jetzt mehr mit Sascha Obradovic an der Seite.
Ja.
Also die Ideen von Obradovic sind so klar und er ist ein Volksheld da. Es gibt gar keinen Grund aus meiner Sicht, wieso der diese Mannschaft nicht in den entscheidenden Phasen der Saison erreichen sollte. Und das Personal, das sie haben, stimmt mich eher zuversichtlich. Also ich bin wirklich, seitdem diese Katastrophe abgewendet wurde zur Saisonstart, wo mir das alles gar nicht gefallen hat, sehr positiv überrascht. Und ich glaube, dass die Mannschaft gut ist. Mir gefallen die gut.
Dann geht's weiter. Maccabi Partizan. Können wir ein bisschen abkürzen?
Mhm. Geiles Spiel.
Tolles Game-Winner. Spiel. Wahnsinnsding. Clark trifft gegen unseren Verteidigungsminister Isaac Bonga. Einen super schwierigen Game-Winner. Ging hin und her. Kuriose Entscheidung noch mit. Oder heftige Entscheidung. Unsportliches Foul. Eigentlich hatte Partizan eine Trümpfe in die Hand. Cameron Payne bleibt ein super spannender und spaßiger Euroleague-Spieler.
Aber effizient, furchtbar.
Euroleague-Spieler.
Was er macht, ist ja, es ist,
genau. Einfach unterhalten. Es ist sehr unterhaltsam. Genau. Wir sind froh, dass er da ist.
Ja.
Ansonsten Ossetkowski mit dem nächsten guten Spiel. Er ist ja ausgegraben worden von Penaroya. Penaroya hätte die Chance gehabt, wirklich mal kurz für Ruhe zu sorgen. Nach eben dem München-Sieg und diesem Wahnsinns-Sieg gegen Hapoel. Danach zwischendurch kurz gegen Mailand knapp verloren. Auch da wirklich gute Siegchancen gehabt. Jetzt also 2 hintereinander knapp verloren. Wissen wir nicht, was das bedeutet. Ob da gute Arbeit zählt oder weil das ist quasi der beste 4 Spiele-Stretch, den Partizan hatte, seit dem Start der Saison.
Mhm.
Auf der anderen Seite, Maccabi gewinnt das Spiel, aber einfach immer noch große Löcher. Das ist nicht Maccabi von den letzten Jahren, nicht die gleiche Athletik, nicht der gleiche, gar keine Defense. Also auch Partizan macht heute wieder 93. Maccabi bleibt mit einer der schlechten Defensiven und deswegen auch für uns nicht interessant, werden es nicht ins Play-In schaffen. Dann ging es richtig.
Panareal.
Dann passierten Dinge. Dinge geschahen. Panathinaikos. Also, wir hatten die Medienschelte von Azaman. Da waren wir quasi jetzt, haben wir auch durchschalten gestellt. Gerade du hast dich verwehrt dagegen.
Mhm.
Nach der Niederlage gegen, wo war das? Aris?
Thessaloniki, ja.
Thessaloniki. Mhm. Verliert Panna unter der Woche in Griechenland. Und dann kommt etwas, was wir so noch nicht gesehen haben. Ein Instagram Live von Giannakopoulos, der als allererstes nicht Spieler anzählt, sondern sich das Coaching-Staff herauspickt und sagt, wenn ihr die Würde habt überhaupt, wenn ihr würdig seid, nach Athen zurückzukehren, wenn euch das traut, dann erwarte ich quasi von euch die sofortige Resignation, zurückzutreten von euren Jobs.
Mhm.
Trainer, Assistenztrainer und Scouting-Team.
Und Spieler noch hinterher.
Da aber es ging nicht los, Spieler und Trainer, sondern es war so, Trainer, ihr drei, also alle, die quasi dafür verantwortlich sind. Und danach kam, erst nachgesetzt kam, und ihr Spieler könnt ihr quasi auch alle bitte zurücktreten.
Mhm.
Dann kam der Teil, der mir gefallen hat, nämlich, und ich möchte, er sagt, er möchte nichts hören von Verschwörungstheorie, von der bösen Euroleague, von den bösen Schiedsrichtern, von den bösen irgendwas, keine Entschuldigung mehr, er hat die Schnauze voll. Mit dem 40-Millionen-Budget kannst du nicht nach Aris Thessaloniki gehen und verlieren.
Mhm.
Jetzt warten wir natürlich, was passiert jetzt? Ataman gegen Giannakopoulos. Das hat das Potenzial da, also wirklich. Da prallen 2 Kräfte aufeinander. Mhm. Und jetzt geht dieses Spiel los, Real jagt alles rein, Super Mario Sonja hat Bock, trifft die ersten zwei Dreier. Sie sind früh 15 hinten. Und was sind dann, was geschieht dann, Basti Ulrich?
Wir haben einen emotionalen Ausbruch bei Panathinaikos rundum und dann müssen es halt doch die Altmeister richten. Kostas Lukas. Wie viel waren es? 24 am Ende?
22.
Aber, ja. Kostas Lukas bringt Panna wieder zurück ins Spiel, bringt sie dann Guancho Hernan Gomez, dann noch der zweite, der ja ständig im Fadenkreuz von Giannakopoulos und Ataman steht, der ein paar Big Plays macht und dann diese Crunch-Time, die beginnt mit einem Alex Lennon Poster-Dunk N1 und von da aus nur verrückter wird.
Ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal zusammenkriege. Also, wir haben das Poster, was es quasi dicht macht. Was haben wir dann?
Dann
kommt der Abalde-Turnover.
Denn das Poster steht, glaube ich, auf 78-78. Dann scored Panathinaikos auf der anderen Seite. Ich glaube, ein Zweier von Slukas möglicherweise. Dann kommt das N1 von Hezonja, das viel bestrittene N1 von Hezonja zum 80-81.
Also wir haben zwischendurch auf jeden Fall noch vor Hezonjas N1 kommt noch etwas ganz Bizarres, nämlich Panna muss faulen, weil sie haben nicht mehr genug Zeit und Abalde wird quasi getrappt in der Ecke und schmeißt das Ding weg und Hernan Gomez schmeißt einen Dreier rein, also das kuriose
Ping-Pong-Ball.
Und dadurch ist Panna dann zwei vorne.
Mhm.
Dann kommt das And-One. Also, Auszeit Real. Es geht ins Mano a Mano. Mario Hezonja gegen Jerian Grant.
Mhm.
Das ist das Duell. And-One Hezonja. Ein Punkt Führung. 8 Sekunden für Panna. Wo geht der Ball hin? Er geht zu Jerian Grant. Und nicht zu Slukas. Ich glaube, das Play war ursprünglich sogar für Slukas als erste Option aufgemalt. Kriegt den Ball nicht, wird denied. Und dann ist es Grant, der sich so Vintage-Grant-mäßig so einen kleinen Turnaround-Jumper an der Freiwurflinie arbeitet und den macht er. Und das war's.
Das war's.
Das ist alles, was
die. Campazzo wirft ihn noch.
Ja.
Von der Mittellinie.
Keine Aussage mehr, wird ihn noch dagegen. Und wir sehen einen Jubel, weiß ich nicht, ob ich den für Panna, so für den Status, für wir wollen, unser Anspruch ist, wir sind hier, um die Euroleague zu gewinnen, ob ich den schon mal gesehen habe. Beim Regular-Season-Game im Februar.
Mhm.
Wahrscheinlich nicht.
Das war ein völliger Gefühlsausbruch.
Da entlädt sich alles Mögliche.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch verständlich. Ne? Mit
ist
all
ja
dem,
fast, ja, ist okay. Ja.
Mit all dem, was du hast in dieser Mannschaft. Und du, also ich kann diese Dynamik von innerhalb einer Mannschaft sehr viel schlechter nachvollziehen als du. Aber stell dir mal vor, mit all dem, du bist vor zwei Jahren Champion geworden. Ein Kern der Spieler, die diesen Titel gewonnen haben, sind immer noch da. Du hast dennoch als jemand in dieser Mannschaft ja ständig das Gefühl, dass du angeschossen bist, oder? Also normalerweise, wenn du als Spieler in einer großen Rolle für ein Team die Euroleague gewinnst, dann bist du für immer eine Vereinslegende. Ne? Also jetzt stellen wir uns mal vor, die Bayern würden die Euroleague gewinnen.
Ja.
Xavier Rattan-Mays, auch wenn der 6 Minuten spielt in dieser Saison, wäre für immer in die Annalen dieser Mannschaft eigentlich.
Also ich weiß nicht, ob ich so viel Vorstellungskraft habe, ob ich mir.
Ja.
Aber ich versuche.
Aber ja, verstehe es.
Ich verstehe ungefähr. Ja.
Und hier sind jetzt Spieler, die einen maßgeblichen Beitrag hatten zu einem Euroleague-Titel, die sich Woche für Woche so fühlen müssen, als wären sie auf dem Abschiebeblock, als wären sie die Nächsten, die gleich gehen müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das menschlich was mit einem macht, oder? Also
ja, auf jeden Fall. Es ist. Hier ist mein Punkt. Das große Problem ist, die Situation bleibt unverbessert für mich. Also dieses große Hoch, was sie jetzt heute Abend erlebt haben, ist fast nicht zuträglich oder fast noch wird ein Problem für sie, weil sie jetzt Real geschlagen haben, aber es ist nichts Nachhaltiges. Es ist Slukas, 22 Punkte von Slukas, ist nicht die Antwort auf die Probleme, die sie haben. Shorts immer noch nicht da. So.
Gute Anfangsphase, dann nicht mehr gespielt. Ja.
Für mich ist es Jerian Grant schießt den Game Winner rein, ist trotzdem über den Hügel. Er ist auf dem Weg Richtung, er ist nicht mehr der Verteidiger, er ist nicht mehr die Option. Du hast Chedi Osman, der heute auch wieder eine super Szene hatte, quasi als für mich fast Alleinunterhalter. Die Fareed, Rashawn Holmes Kombi ist nichts, womit du die Euroleague gewinnst. Mitoglu nicht zu sehen, Samu Durov nicht den Schritt gemacht.
Es ist, der Kader sieht größer und lauter und besser aus, als er ist. Das ist für mich das Problem. Weil in der Spitze mit Lissor und Nann aktuell die beiden nicht da sind. Und wenn Nann zurückkommt und wird wieder auf diesem Niveau spielen, dann kannst du es zusammentackern. Und dann kannst du, wenn Nann deutlich besser spielt, als er das letztes Jahr in den Playoffs und auch im Final Four gemacht hat, dann maybe sind sie für mich so ein Maybe-Kandidat. Mhm. Aber ansonsten einfach nur die kalte Substanz, die da ist, ist für mich dann von Fenner beispielsweise oder auch von Olympiakos oder von Real Madrid sogar, obwohl sie die kurioserweise heute schlagen, ein ganzes Stück entfernt.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und es liegt ja auch schon daran, dass man in der Zusammenstellung dieses Kaders halt einfach Fehler gemacht hat. Ne? Also es doppeln sich TJ Shorts und Kendrick Nunn massiv. Dann hast du immer noch einen Slukas, der da rumhängt. Ein Mitolu und ein Hernan Gomez sind für mich auch eine reine Doppelung. Also es sind zweimal der exakt gleiche Spielertyp, der die exakt gleichen Stärken und Schwächen gibt. Und dann fehlt ihr ein Lessor, wo ich immer noch nicht weiß, wäre der wieder fit, wenn er beim Final Four nicht rausgerollt worden wäre wegen einem PR-Stunt. Also das wäre so eins meiner größten Themen.
Also es ist einfach 32 Minuten Osman, 30 Minuten Slukas, 32 Minuten Grant, 33 Minuten Hernan Gomez. Punkt. Ja. Das ist nicht. Rokavopoulos, 4 Minuten und 15 Minuten Shorts. Es ist same old und es reicht nicht mehr. Es ist tatsächlich, auch wenn Gefühl 2024 nicht so weit entfernt ist, das ist es nicht. Real Madrid, das machen wir aus ihnen. Gerade preisen wir sie, gerade setzen wir ihnen die Krone auf, no pun intended, und dann verlieren die gegen Paris. Letzte Woche natürlich an einem Dienstag aufgenommen und da erzählt, wie geil die sind. Verlieren die erstmal schön in einem Spiel, was wir noch nicht drin hatten, und jetzt verlieren sie das. Ja. Ist es was, ist nicht. Trotzdem, Real Madrid ist trotzdem, auch wenn die heute verlieren, ist es im Power-Ranking, sind sie. Aktuelles Power-Ranking bei mir, natürlich Fenner, glasklar vorne.
Ja.
Und dann Olympiakos und Real Madrid. Und Real Madrid und Olympiakos beide verloren hat.
Ich glaube, dass das nichts ändert, dieses Ergebnis. An Real ist halt so anstrengend zu beobachten, weil nichts an dieser Mannschaft einem so richtig toll gefällt. Es ist so. Kann die Formel denn wirklich so leicht sein, wie du stellst Eddie Tavares in die Mitte und dann ist deine Defensive bei 92 Gegenpunkten pro 100 Ballbesitzen?
Ja.
Und die Antwort ist ja. Ja für ja ist die Antwort ja. Und solange Eddie Tavares auf dem Feld steht, sind sie die beste Defensive mit so weitem Abstand. Das ist ridiculous. Also die Zahlen sehen halt einfach absurd aus. Sie machen abgesehen davon nichts Besonderes. Facundo Campazzo spielt eine sehr gute Saison. Mario Hezonja ist ein Mess, ist weit weg von dem Spieler, der war. Trey Lyles ist gut, aber es gibt nichts an diesem Team, was einen begeistert, was aufregend wirkt. Und Sergius Gariolo bleibt sich selber treu darin, dass er immer noch teilweise Lineups rausläuft, wo man sich denkt, was zur Hölle,
das war eine Hölle
passiert hier.
Wir haben heute eine Lineup gesehen zwischen
Feliz, Liui, Garuba,
Procida. Und Len, glaube ich.
Ja. Yeah.
Das ist eine Line-Up, diese Line-Up, wenn du nicht für diese Line-Up gefeuert wirst, dann wirst du für mich, bei mir schon gefeuert, dass Procida 10 Minuten spielt. Sergio Yui spielt 14 Minuten heute. Und unser Boy, David S. Krämer, mit einem Bagel.
Das S steht für Zero. Skandal.
Das S steht wirklich für Skandal. Das S, naja. Aber jeder seines eigenen Glückes Schmied. Bonne chance. Im Südwesten Europas nichts Neues. Also Real bleibt irgendwie Real. Danach ging es weiter. Bayern gegen Paris.
Bayern 6 von 8.
Das ist so ein toller. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Was ist das für ein? Dimitrijevic ist der einzige Spieler, der dazu kam.
Heute nicht dabei.
Spencer Dinwiddie geht.
Spencer Dinwiddie, vielleicht auch an der Stelle mal Zeit Abbitte zu leisten. Ich habe das Gefühl, ich habe selten in der Basketballsaison so oft so ins Klo gegriffen. Spencer Dinwiddie viel bejubelt von mir.
Ja, ich fand's auch. Ich fand's auch ein geiles Element. Man darf nicht vergessen, die Situation, wie München wirkte, diese Rekordheimniederlagen, bevor er kam. Sind, glaube ich, auch im Kontext
anzuerkennen. Also es war eine Mannschaft, die, wenn du ohne Trainerwechsel, wenn da was passieren soll, dann musste irgendein Spieler kommen mit irgendeiner Form von Strahlkraft.
Ja, genau.
Und als Hoffnungsträger. Und genau das war er und das hat er nie bestätigt. Und jetzt geistert er rum. Er hat da, glaube ich, Interviews erzählt, dass er sowieso eigentlich nie geplant hatte, die ganze Saison.
Genau, er wollte eh kein Euroleague-Spieler sein.
Ja, also dann ist das, glaube ich, auch geklärt, erklärt einiges.
Mhm.
Und umso dramatischer einfach. Diese Verteidigung, die jetzt unter Pešić gespielt wird. Jessop heute wieder mit 15, Andi Obst. Andi Obst, also die Mannschaft spielt ohne Andi Obst gegen Partizan. Und sie verlieren 63-64. Und dann spielen sie ohne Andi Obst gegen Ratiopharm Ulm und sie verlieren 63-73 oder so. Heute ist er wieder dabei, macht 25 oder mehr.
26.
Mhm. Sie gewinnen. Und ohne ihn hätten sie heute 55 gemacht, auch wenn das natürlich so ein bisschen ein Stück weit eine Milchmännchen. Ich verstehe das schon.
Du wahrscheinlich sogar. Das
machen, aber es, also.
Also, wir brauchen, eine Sache, die ich manchmal bedauere, ist, dass man als jemand, der so viele Spiele live macht und Podcasts und so weiter und so fort, nie wirklich die Zeit bekommt für so einen richtigen Basketball-Deep-Dive. Mhm. Für sowas wie zum Beispiel, viele werden den Channel kennen, Thinking Basketball machen, für einzelne Spiele oder einzelne Spieler in der NBA. Ich würde gerne mal so einen tiefen Breakdown haben von so einem Spiel wie heute, von Andi Obst, wie viele Punkte der erzeugt, in denen er gar nicht den Ball berührt. Wo er nicht in der Nähe des Balles war, in der Possession, kein einziges Mal, aber seine Bewegung zieht für den Moment zwei Verteidiger auf sich und dann, es gab, wir haben ja nur die Konferenz gesehen, das heißt, wir waren nicht bei allen Situationen da, aber es gab gegen Ende zwei Situationen, da war es, glaube ich, einmal Isaiah Mike, der den Big-to-Big-Pass runtermacht für Wenyen Gabriel, und in der ersten Halbzeit gab es auch schon mal so eine ähnliche Situation, wo einfach nur durch die Tatsache, dass Andi Obst um so einen kleinen kleinen Flare-Screen unten durchläuft, zwei Verteidiger mitnimmt und plötzlich ist jemand blank in der Zone.
Vor allem, er hätte zwei Hockey-Assists quasi auch kriegen können für jeweils 6 Punkte. Zweimal seinen Gegenspieler klargeschlagen, sich früh vom Ball getrennt, hervorragend den Pass in die Ecke gespielt. Einmal war es am Ende Jovic, der den Wurf nimmt und nicht trifft, weil es einfach ein Pass weiter ist. Es ist dann einfach noch nicht der Wurf aus der Ecke, sondern ein extra Pass und ein super freier Wurf. Genau, wir haben es in der Übertragung gesagt, die Leichtigkeit, mit der er in die Zone kommt, sehen wir sonst nur ab und zu mal im Sommer sporadisch. Er ist ein Marathonmann. Ich glaube, wir müssen irgendwann tatsächlich darüber diskutieren, wenn du als FC Bayern so abhängig von ihm bist und es in dieser Saison, auch wenn das jetzt super viel die Brust breiter macht, balsam für die Seele, Fans im SAP-Garten, so, mir ist schon klar, dass die Euroleague-Saison immer noch großen Wert hat. Aber irgendwann musst du dir überlegen, habe ich eine Möglichkeit, die Meisterschaft zu gewinnen, wenn Andi Obst nicht fit ist oder den Pokal? Und wann muss ich im Zweifel das switchen, weil wir sehen ihn jetzt, wie er in der BBL-Saison aussetzt, mal ein Spiel, was genau die richtige Entscheidung ist.
Ja, finde ich auch.
Und er spielt Euroleague und noch hast du ja vielleicht sogar den Traum, also wenn jetzt, sagen wir mal, Monaco-freier Fall, nicht, fühlt sich nicht realistisch an, oder keine Ahnung, Valencia-freier Fall, vielleicht eher, und das geht weiter bei München, da hast du vielleicht sogar noch mal so eine spaßige Schlussphase in der Euroleague, aber also die Abhängigkeit von ihm ist
Wahnsinn.
Ist ja unfassbar.
Mhm. Ich meine, wir haben in den letzten Wochen sowieso schon die Lobeschöre laut genug angestimmt, glaube ich, für Andi Obst. Aber das war immer so.
Aber die Woche ist dann nochmal.
Ja, es ist
wahr. Wir können das nicht unerwähnt lassen.
Es ist
einfach wirklich gegen Ulm 62 zu Hause machen und dann gewinnen sie das Spiel jetzt wieder gegen Paris.
Es war für mich und da. Keine Ahnung, zeigt sich die Simplizität meines Geistes leider auch.
Die hat sich auch schon früher im Podcast.
Öfter.
Nee, öfter. Oh, häufig nicht.
Passiert.
Dann sagen wir mal zumindest die Amplitude deines Geistes. Oder? Das finde ich viel fairer.
Du meinst, dass es die Gegenrichtung auch gibt.
Auf jeden Fall.
Ich wüsste nicht,
in welchen
Situationen. Aber Andi Obst in diese zentrale Offensivrolle zu bekommen, ist Fluch und Segen zugleich. Weil wir hatten schon, als Trinchieri noch Headcoach war, und hatte ich schon immer das Gefühl, wenn du diese offensive Waffe unlocked bekommst und einfach mehr hast, und ich glaube, unter Trinchieri waren es vielleicht eher noch die defensiven Limitationen, die das so ein bisschen verhindert haben, dann unlockst du ein komplett anderes Level an was passieren kann. Jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo nichts anderes mehr passiert. Bayern hat keinen zweiten Anzug.
Weißt du, was ich interessant finde? Ich fand, es gab bei Pablo Laso Phasen in der Saison und Phasen in den Spielen, wo er gesagt hat, meine Offense ist jetzt Andi Obst. Mhm. Und ich jag den einfach immer gefühlt, bis Teil ein Stück uninspiriert, aber ich jag den einfach über Blöcke.
Mhm. Genau.
Und es kam nichts raus.
Ja, stimmt.
Es kamen keine Würfe für seine Mitspieler raus und es kamen auch keine guten Szenen für ihn raus. Und dann sahen seine Drives auch nicht so crispy aus und er hat auch, also es ist einfach nochmal, das haben wir auf Euroleague-Niveau noch nicht gesehen und auch nichts hätte mich, und ich kenne Andi ja gut, also wohl wissend, dass er 24 gegen die Amis machen kann in einem Spiel oder auch dann eben 3 Wochen so einen Stretch haben kann, wo er die Lichter ausschießt, die Konstanz und die Dominanz, die er offensiv hat und so das ganze Paket, das auf Euroleague-Niveau in so einem Januar, Februar durchzubringen, habe ich nicht gehofft.
Ja.
Und dass du damit Spiele gewinnst.
Ja, genau. Und der zweite große Faktor, wieso du die Spiele gewinnst, ist, dass deine Defensive auf einmal Lust hat.
Und er kann eben auch 30 Minuten auf dem Feld sein und alleinige Offense sein. Und trotzdem reden wir von, wie geil die Offensive, die Defensive aussieht, von der er Teil ist offensichtlich für 30 Minuten, obwohl er vorne
ackern muss. Er ist keine Schwachstelle in der Defensive. Er ist keine, so wie Teams früher ihn attackierten, man erinnert sich ganz oft an das frühe an die Obstfoul, an das der Ball kommt irgendwie runter im Post nach einem Switch und so fort. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass er auf die gleiche Art und Weise gejagt werden kann. Ein bisschen was hängt da im Scheme zusammen. Ich habe das Gefühl, die Bayern sind ein bisschen schlauer oder cleverer geworden, darin ihn aus solchen Situationen auch rauszuhalten. Aber es hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass er besser seinen Gegenspieler vor sich hält.
Also der hat auch einfach dann mehr Juice in den Beinen. Also das durchzuziehen, wie viel Energie es kostet, jetzt sich mal frei zu machen. Also quasi, er kann ja jetzt nicht mehr mit 80% über irgendeinen Downscreen oder sonst was kommen und davon ausgehen, dass er frei ist.
Ja.
Sondern es ist immer der Große bleibt im Zweifel noch mal eine halbe Sekunde länger. Das heißt, der Weg wird noch weiter. Das heißt, da kriegt er dann wieder den Ball. Er spielt die besseren Verteidiger. Es ist nicht mehr im Zweifel. Letztes Jahr bei Edwards ist der Premier-Verteidiger und dann kriegt er die Nummer 2. Also, und mit diesen ganzen Faktoren und den Spielen, die er in den Knochen hat, das ist brutal. Also, ja, gefühlt, wir haben einfach, hätten einfach das rausklippen können, was wir letzte Woche erzählt haben können, aber so ist es leider manchmal.
Ja, genau. Aber die zwei, also gegen Hapoel für mich das beste Spiel defensiv, was die Bayern gespielt haben in dieser Saison, was einiges sagt, weil es gab, wie gesagt, keine personellen Veränderungen und du haust plötzlich solche Performances raus. Heute in den Ausschnitten, die wir gesehen haben, wieder eine sehr, sehr gute defensive Performance gegen ein Team, das schwierig zu bespielen ist mit dieser wonky, superschnellen Offense. Also Hut ab, man stelle sich vor, dieses eine Spiel gegen Partizan wäre nicht gewesen, dann würde man tabellarisch, auch wenn es vermeintlich kein so großer Unterschied ist, aber würde tabellarisch nochmal einige Möglichkeiten mehr eröffnen. Abgesehen davon ist das ein brutaler Abschnitt jetzt. Das eine Spiel, das man abgesehen von Partizan verloren hat, war gegen Olympiakos. Und da war man auch lange Zeit drin im Spiel. Krass. Hätte, glaube ich, keiner von uns erwartet, dass das mit Svetislav Pesic schon mal kommt. Und dann haben wir Barca gegen Fener.
Barca gegen Fener. Fener kommt raus und quetscht einfach alle Lebensgeister aus Barcelona zum ersten Spiel. Der ersten 5 Minuten, 5 Punkte oder 4 Punkte von Barca. Fener vorne schießt 8 von 10
Punkten. Tarik Biberovic ballert alles rein.
Schießt alles rein und du siehst einfach, okay, das ist es jetzt. Das ist Devin Hall und Taylor Horton Tucker auf 1 und 2. Biberovic dazu auf der 3, dann Melli, der sich dieses Jahr wieder bewegt, wie vor 3 Jahren. Und dann irgendwie die Position 5, keine Ahnung, ein bisschen Birch, ein bisschen wer auch immer, Marco, irgendwas so reingesprenkelt und du hast wieder die Zement-Türken, die einfach Jacek Kivicius hat, eine Mannschaft, wo wir jetzt einfach genau wissen, wie so ein Halbfinale aussehen könnte. Wie, also, so.
Taylor Horton Tucker ist brutal.
Ja, wenn der 3 jetzt, also, das ist einfach, und auch die Wingspan, also die Backcourt Wingspan, wenn da noch Baldwin spielt, einfach nur reine Armlänge, das müssten wir mal, dem müssen wir mal auf den Grund gehen. Was
die aneinander hängen, also die könnten wahrscheinlich zu 2,5 machen die den ganzen, zu 3er-Linie dicht.
Und das ist es einfach. Das ist es. Er hat einfach die klarste Idee. Er schafft es, sich das, zusammenzubauen. Taylor Horton Tucker wirkt jetzt wie ein Strike of Genius. Jantum funktioniert nicht, egal. Boston Junior weiß man auch, aber so, er hat genug, er hat diese Substanz, um Devin Hall quasi umzufunktionieren und auch mit ihm auf Point Guard das offensiv kreativ zu überleben, ist einer der Geniestreiche und dafür verantwortlich, dass er diese Dinger gibt.
Aber der dann plötzlich auch in Lineups wieder auf der 3 auftaucht.
Ja, ja, so, klar. Ne?
Also völlige. Jeder spielt alles. Jasikevicius ist der beste Coach der Liga. Ich glaube, mit ziemlich deutlichem Abstand. Er hat immer wieder extreme Verletzungsprobleme gehabt, auch diese Saison. Man hat dennoch den Eindruck, und auch, es wurde jetzt nochmal eng hinten raus gegen Barcelona.
Das ist für mich so ein typischer Spielverlauf. Du bist so früh 20 vorne oder 15 vorne, dass es sich anfühlt wie durch. Und dann ist Barca ist, also nochmal, letzte Woche hatte ich im Power-Ranking sie unter den ersten 5. Dann sind sie für mich immer noch. Also die Niederlage, wir haben heute
ändert nichts
wirklich. Ja, 3-4 Top-Teams gesehen, die verlieren und es ist für mich eher bestärkt in dem Barca wahnsinnige Qualität. Es gibt nicht viele Teams, die Barca in der 5-Spiele-Serie schlagen werden. Sie sind für mich, wenn sie gesund bleiben, ultra gefährlich und trotzdem war Fenner einfach heute in der Ecke.
Ja.
Ganze Ecke besser.
Ja, und Fenner hat so viel Personal, die auf alle möglichen Matchups schmeißen können. Und Tellen Horton Tucker, ich habe es gerade schon, aber der wirkt unfair für die Euroleague. Er wirkt einfach 15% zu groß.
Ja, vor allem von Jasikevicius.
Ja, ja.
Es ist genau der Typus, der Phänotyp, den er braucht. Es ist dreckig und dreckig war auch der Sieg von Meinert. Nein, der war verdient. Ja. Oder hast du noch? Willst du noch?
Nein,
war Fenner, fehlt dir noch.
Nein, ich habe
zu. Mailand zumindest müssen wir erwähnen, einfach weil sie
waren auch Dubai noch dabei.
Nein, sie sind 13 und 13.
Ah, ich kann Mailand.
Sie sind 13 und 13.
Ich weiß.
Das sind Lineups dabei, die müssten eigentlich Spaß machen.
Ja,
schon. Devin Booker auf der 5. Gefühlt mit Guduric und mit Brooks, Armani Brooks, der heiß läuft. Und dann Siobhan Shields dazu und Zach LaDay. Das ist eigentlich.
Ich mag Zach LaDay.
In einem anderen Jersey und irgendwie in so anderem, ich habe das auch, dieses Mailand, das hat so ein bisschen so wie Real, das hat so eine, da will man irgendwie nicht, da will man nicht sein, das will man nicht sehen. Aber wenn man sich davon löst, wenn man sich frei macht davon, dann ist ab und zu da eigentlich was so, sind da 5 Spieler, ja, die Bock machen.
Ich mag,
die sind einfach nur 2, also so ein Rennen sollte Mailand, also noch ein paar gewinnen und du hast wirklich so einen Monaco-Überlebenskampf, Valencia noch so einen Überlebenskampf darunter. Wir wollen das. Wir wollen elf Teams, die um 10 Plätze, wir wollen Musical Chairs, wir wollen die Reise nach Jerusalem. Wir brauchen das. Ich brauche das. Auch wenn wir quasi von 2 bis 10 genug Spannung haben, als wir uns, oder mehr Spannung haben, als wir uns wünschen könnten. Ich will auch noch diesen Kicker, dieses Panik.
Verstehe.
Element.
Ich meine, es gibt noch einen anderen Kandidaten, Virtus Bologna, die spielen dann heute an, wenn der Podcast rauskommt.
Das ist cool.
Die machen ein bisschen mehr Spaß als Milan, finde ich. Aber auch sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Defensiv machen sie viel mehr Spaß zu beobachten.
Viel mehr Spaß. Junge Menschen, die Bock haben, rumzurennen und Menschen umzumieten.
Offensiv machen sie überhaupt keinen Spaß. Carson Edwards, nicht mal mehr die erste Geige, sondern die einzige. Mhm. Also es gibt kein restliches Konzert. Es ist niemand aufgetaucht sonst. Das Konzert findet morgen erst statt.
Nee, also ist die Frage, ist das die richtige oder ist er einfach, alle spielen so normal und er steht einfach und hat quasi sich seinen eigenen Verstärker mitgebracht.
Aha.
Und er zwingt, also wir hören nur eine Geige, aber es gibt eigentlich andere Menschen.
Es findet ein Konzert drunter statt, das auch gerne von anderen Menschen gehört werden würde, aber Carson Edwards verhindert es durch seine Lautstärke. Ja, vielleicht ist es... Carson Edwards hat eine Kettensäge in die Oper mitgebracht.
Und wir hatten eigentlich schon Duško Ivanović regelmäßig mit Taktstock von ihm wegzeigt. Also ich weiß nicht genau, wie man...
Doch, ja, ja.
Ja. Ja. Also er zeigte auf andere Spieler, auf andere Instrumente. Und trotzdem sehen wir halt ihn mit der verstärkten Geige, mit der E-Geige.
Er schnappt sich das andere Instrument. Er rennt hinüber zum Bariton und das gehört jetzt auch ihm.
Egal wohin er zeigt. Ja. Okay, also ich verstehe. Also wir merken auch, es ist spät. Es ist spät, es ist 0:04.
Wir denken nur noch an die Oper, so wie es halt ist, wenn es spät wird.
Und wir sind durch die ganze Juli geflogen.
Jetzt ist das, jetzt haben wir folgendes Problem. Es ist schon spät. Wir sind schon drüber über der Stunde. Und es ist eigentlich noch.
Wir wollen uns noch wundern kurz, oder? Wollen wir uns noch kurz wundern? Einmal kurz wundern. Wunder
du dich doch einfach. Lass, nimm dir das jetzt einfach mal. Sei, channel deinen inneren Carson Edwards. Denn es ist auch die Jahreszeit.
Es ist, it is the season für NBA-Trades, für verwirrende,
ja,
wenig Sinn ergebende NBA-Trades. Und man muss sagen, wir sind jetzt hier Dienstagabend, das heißt, es kann sein, dass da noch Folge-Trades
kommen. Das ist kommen. So ein bisschen das Problem.
Ja. Also einer, der wahrscheinlich für sich alleine steht und deswegen kann man sich über den wundern, ist, dass die Boston Celtics Anthony Simons traden an die Chicago Bulls für Nikola Vucevic. Straight up.
Das check ich null.
Ich auch nicht.
Also Vucevic für mich einer der, also für mich der Posterboy der leeren Kalorien.
Mhm.
Double Doubles legt er nach wie vor auf. Am Fließband, aber wie kann er Minuten bekommen in einer Rotation bei den Boston Celtics?
Ich meine, er ist offensiv natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Die
Celtics leben doch von der Unantastbarkeit der defensiven Rotation.
Nikola Vucevic im Jahr 2026, wenn wir über Nikola Vucevic im Jahr 2021 reden würden oder so, würde ich dir sagen, A wird schon tough in der Mannschaft. Also wirst
sogar du, da hätte ich gesagt, nein.
Genau. Du kannst,
es gibt bei John Mazzulla ein Mindestmaß an defensiver Geschwindigkeit und die unterschreitet er. Die, und da hat er schon wahrscheinlich mit 22 unterschritten.
Ich schaue mir nur gerade seinen Vertrag an, weil die natürlich ist ein großer der Teil des Ganzen, dass die Celtics Geld sparen wollen nach wie vor. 21 Millionen bekommt er noch. Ist ein auslaufender Vertrag, Nikola Vucevic. Anthony Simons verdient, glaube ich, ein bisschen mehr als das. Das heißt, die Celtics
sparen. Aber hätte nicht Anthony Simons in der Formation zumindest dafür gemacht, jetzt dieses Jahr noch irgendwo ein kleines Piece zu bekommen?
Mir hat Anthony Simons als Backup Point Guard extrem viel Spaß gemacht mit den Celtics. Und das hat überraschend gut funktioniert und war aus meiner Sicht ein großer Teil dafür, wieso die Offense die zweitbeste der Liga ist, weil Anthony Simons einfach völlig egal ist, wer sein Matchup ist. Der geht ins 1 gegen 1 und geht hoch und trifft seine Würfe diese Saison.
Frage, wäre das, wenn du es lesen müsstest, die Lesart Richtung Jason Tatum, Comeback dieses Jahr oder nicht? Wir dachten immer ja. Aber das ist doch jetzt... Na, die, im Zweifel die, eher Move für dann für nächstes Jahr. Geld frei zu machen ist dann...
Die Idee ist, glaube ich, du wirst deinen Backup-Point-Guard los, sodass du Peyton Pritchard wieder auf diese Rolle als sechster Mann runterziehen kannst, weil dann Jason Tatum in eine Starting Five rückt, die größer wird. Gleichzeitig hast du dann ja theoretisch einen defensiven Kern aus Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wie das Lineup aussieht, wie du es wirklich aufstellen möchtest. Aber dann hast du, dann kannst du dir in der Theorie Nemias Keta und Nikola Vucevic auf der 4, wenn du das haben möchtest. Also klingt nicht so geil für mich.
Für mich wäre, wenn das Fragezeichen, wie viel Offense kriegen wir jetzt schon garantiert von Jason Tatum, wenn die nicht klar beantwortet ist, dann hätte ich gesagt, Anthony Simons als, ich gewinne mir ein oder zwei Spiele in der Playoff-Serie. Ich brauche diese Varianz noch, weil ich nicht weiß, ob ich 20 kriege von Tatum oder ob ich 28 kriege mit der gleichen Effizienz. Da weiß ich nicht, ob ich mich davon getrennt hätte.
Zumal ich nicht weiß, ob die Boston Celtics wirklich so einen Floor-Spacing-Big brauchen, weil sie ja, also Nemias Keta ist natürlich ein reiner Rim-Runner mit so ein bisschen Post-Up hier und da mal, aber ich finde es eigentlich ganz geil in einem Team, wo sowieso ja jeder ein Shooter ist und sowieso ja, du bist eigentlich immer...
Ich glaube, wenn du, also wenn es dabei bleibt und wir müssen jetzt so komisch operieren darunter, dass das jetzt mal der finale Move ist, wenn du Detroit bist, wenn du die Cavs bist, wenn du sonst wer bist, guckst du den Trade an und sagst, dann sagst du, nice, bin ich froh. Also ich glaube, du wärst froh darüber. Ich spiele die lieber mit Nikola Vucevic und ohne Anthony Simons als andersrum.
Und was du als gegnerische Playoff-Mannschaft natürlich als immer als erstes suchst, ist, wo ist die Schwachstelle? Wo ist die defensive Schwachstelle?
Playoff-Basketball in der NBA gesehen, wo wir nicht wussten, ob Rudy Gobert spielbar ist.
Ja.
So, wir wissen, dass im Zweifel Nikola Vucevic nicht spielbar wäre, weil es keinen einzigen Angriff gäbe, wo er nicht attackiert wird.
Mhm. Und ähnliches gilt mit Sicherheit für Anthony Simons.
Ja, es ist schon zu viel. Guck mal, es
ist... Okay,
wir verlieren uns
hier. Sorry.
Egal, Utah Jazz
traden für Jaren Jackson Jr. Das ist so die Überschrift. Sie geben drei First-Round Picks ab.
Von denen wir nicht wissen, welche. Also
ja, man weiß nicht.
Natürlich eine Vielzahl von.
Ja.
Sind es ihre eigenen? Wie wertig sind die? Sie haben ganz viele Picks. Das ist für uns jetzt auch noch nicht sichtbar. Aber generell ist es ein Move, der erste, der in Richtung geht, wir wollen jetzt vielleicht spätestens nächstes Jahr anfangen zu gewinnen.
Genau, es ist ein Win-Now-Move der Utah Jazz, was sehr interessant ist, weil es wie das Gegenteil wirkt von dem, was sie immer vorhatten in den letzten Jahren. Lauri Markkanen ja ständig auf dem Markt, jetzt scheinbar dann nicht mehr. Ich fände es ja ganz geil, wenn Lauri Markkanen mal in einer gewinnenden Mannschaft spielen würde. Die Komposition Jan Jackson Jr. und Lauri Markkanen gefällt mir gar nicht.
Gar nicht, ja. Gar nicht. Also auch die Kombi wäre mir dann zu Rebound schwach, natürlich, aber auch nicht physisch genug. Natürlich, wenn du sagst, Kessler ist so eine krasse Säule, dass du immer einen zweiten großen Shooter irgendwie im weitesten Sinne daneben haben möchtest.
Den Fit Walker Kessler und Lauri Markkanen finde ich geil.
Ja.
Den Fit Walker Kessler und Jaren Jackson Jr. finde ich geil. Die alle drei zusammen, weiß ich nicht genau, wie das funktionieren soll. Markkanen auf der 3.
Na, das ist nicht. Das wird nur ein Trottel.
Okay, ich glaube, damit haben wir den Kreis geschlossen heute Abend. Per, das war die große Nachklapp
zur Euroleague. Ich fand es schon mal durch diesen Spieltag zu fliegen.
Oder? Ich hoffe, die Zuhörer fanden es auch gut. Wir hängen hier nur noch so in unseren Sitzen.
Ab ins Bett. So.
Wenn du nicht schlafst, dann bist du Trottel.
So sieht's aus.